Moin moin und herzlich willkommen zu einer frischen Ausgabe von Film ab, Buch auf, gekonnt, ahnungslos, der Podcast mit mir, dem Bene, und wie immer dabei der Leon, der mir wieder mal digital zugeschaltet ist, bestens vorbereitet und, naja, wie wir alle wissen, den ein oder anderen pfiffigen Spruch auf den Lippen trägt.
Ja, jetzt sind die Erwartungen natürlich wieder hochgesteckt, aber ich begrüße euch auch alle herzlich, schicke ein paar liebe Grüße zu dir rüber, digital auf dem Wege. Immerhin können wir uns gegenseitig sehen, das freut mich jedes Mal sehr. Deshalb, ja, lass uns heute reinstarten, hoffentlich mit viel guter Laune auch von deiner Seite und natürlich auch von dir. Wir wollen es nicht verheimlichen, ein paar gute, flotte Sprüche, die dürfen nicht fehlen. Also das wäre schade, da würde was fehlen.
Ja, vielen lieben Dank für die Blumen, die nehme ich gerne dankend an. Wo befinden wir uns? Ihr wisst es eigentlich, ihr seid ja treue Hörerinnen wahrscheinlich und wisst, dass wir nach wie vor in der ganzen Bond-Materie etwas stuck sind. Genauer gesagt widmen wir uns aktuell dem Buch Leben und Sterben lassen von Ian Fleming, haben da schon ganz gute Fortschritte erzielt. Die ersten 10 Kapitel sind passé, könnt ihr euch bei Bedarf gerne nochmal anhören, wenn ihr da Details braucht. Andernfalls haben wir auch ein fleißiges Arbeitsbienchen, was da nochmal eine kurze Zusammenfassung dessen liefert, was so bisher geschah, aber dazu gleich mehr. Heute haben wir wieder wunderschöne 5 Kapitel vorbereitet, 3 lieber Leon, hast du ausgiebig vorbereitet. Ja. 2 davon habe ich irgendwie bestimmt einigermaßen vernünftig vorbereitet. Und wenn wir die 5 Kapitel dann durchgesprochen haben, damit dann alles rund um James Bond inhaltlich für diese Woche besprochen haben, dann folgt ja auch noch das große Finale, nämlich das Quiz. Läuft es ziemlich durchwachsen, würde ich behaupten.
Wollte ich gerade sagen, das wird wieder was.
Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Vielleicht ist heute der Tag der Tage, wo du souverän wieder glänzen kannst. Ich glaube fest daran. Dazu aber am Ende dann mehr.
Ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht mehr, welche Kategorien noch offen waren, aber genau, das machen wir am Ende. Mal sehen, ob ich mir da auch irgendwas rauspicken kann, wo ich noch irgendeinen Plan habe.
Wunderbar. Ja, wir haben, wie gesagt, die ersten 10 Kapitel besprochen. Heute die nächsten 5 und damit geht es dann auch schon recht rapide aufs Ende des Buches zu. Dann ein weiteres Buch, was wir beiseite legen können, aber wir befinden uns nach wie vor noch im ersten Roger Moore-Abenteuer auf der Leinwand. Es ist jetzt nicht ganz der entsprechende Teil in der Reihenfolge der Bücher, sondern müsste der zweite gewesen sein, richtig?
Mhm. Ja.
Genau, es ist das zweite Buch, was erschien, aber der 8. Film, wenn ich jetzt nicht lüge, der rausgekommen ist. Also da ist so eine kleine Diskrepanz, auch inhaltlich, aber nun ja, das werden wir mehr und mehr immer wieder beleuchten, wo die Unterschiede liegen. Ja, aber das merkt ihr ja zu gegebenen Zeit. Was uns, glaube ich, so ein kleines Dorn im Auge ist, ist das Thema Rassismus. Haben wir auch schon öfters thematisiert. Sehr unangenehm zu lesen. Ja, es stammt halt aus einer Zeit, wo das leider Usus war. Aber es ist wirklich, macht wenig Spaß teilweise, da in die Lektüre tiefer reinzugehen, weil das dann doch sehr trieft. Vor ekelhaften Bezeichnungen, Umgang mit Menschen, ähnlichem. Schwieriges Thema.
Absolut, kann ich mich nur anschließen. Haben wir ja, glaube ich, auch die letzten Folgen zur Genüge einerseits thematisiert. Ich glaube, dann schon in den letzten Kapiteln der letzten Folge versucht, weitestgehend draußen zu lassen. Ich glaube, es ist allen bewusst. Und ja, insofern weiß ich nicht, ob man an der Stelle so eine richtige Empfehlung zum Lesen aussprechen kann. Aber da kommen wir ja dann auch nach der letzten Folge zum Buch quasi zu, ob wir das wirklich empfehlen wollen und können. Ihr habt ja dann auch alles gehört. Das ist erstmal noch Zukunftsmusik. Ich würde sagen, schauen mal rein, was heute so ansteht. Ich nehme euch gerne nochmal mit, was so die letzten Male passiert ist. Außer du hast noch irgendwas davor unbedingt.
Nee, also ich fände das fantastisch, wenn du uns jetzt mit auf die Reise in die Vergangenheit nimmst, damit wir in der Gegenwart anknüpfen können. Dann alle entsprechend auf dem gleichen Stand sind.
Sehr schön. Ich hoffe, du bist noch dabei und ich muss dich nicht zu arg wieder reinholen. Wir erinnern uns, Bond ist in Amerika mittlerweile an einem Fall zusammen mit seinem guten Freund Leiter. Es geht prinzipiell um dubiose, ich weiß nicht, ob man es Geschäfte nennen will, aber um den Handel im Prinzip mit Münzen alter gesunkener Handelsschiffe, also Goldmünzen. Und als Kopf dieser organisierten Kriminalität hat Bond Mr. Big als die richtige Anlaufstation auserkoren, war kein dummer Gedanke, wie sich herausstellte, und hat ihn dann auch schon besucht. Bond und Leiter müssen aber mittlerweile notgedrungen dann New York verlassen oder mussten bereits New York verlassen, da sich Bond oder beide zusammen eigentlich nicht gerade Freunde gemacht haben bei Mr. Big und seiner Bande. ja, vielleicht ein bisschen nicht so schön gewesen, als sie aufeinander getroffen sind. Ich glaube, der größte Erfolg war, dass Bond und Leiter mit dem Leben davon gekommen sind. Dementsprechend haben sie gesagt, okay, ciao New York, wir gehen rüber nach St. Petersburg an der Westküste, weil sie da die weitere nächste Spur vom Fall vermuten, sind auf dem Weg dorthin. Und das natürlich nicht ohne Mr. Bigs Spielball Solitär. Das Chaos ist also mal wieder perfekt, schon ab Beginn der Reise. Und ja, wie groß das Chaos wird, das ohne groß zu spoilern, kommt, glaube ich, diesmal so ein bisschen dran. Die beiden sind im Zug, Leiter ist mit dem Flieger hin. Und ich glaube, alles Weitere kriegen wir heute in den Kapiteln. Das ist mal so als ganz kurzer Abriss vorab.
Sehr schön. Ich denke, das klingt doch gut.
Dann bin ich beruhigt. Wunderbar, dann lass uns reinstarten. Ich habe ja heute die Ehre, den größeren Teil der Kapitel zu machen. Würde euch natürlich gleich mal mitnehmen in Kapitel 11 und ja, einen kleinen Teaser wie immer mitgebracht. Durch Virginia im mobilen Kirchturm der Moderne. Genau Bond sein Ding wie das Zugfahren selbst. Selbstverständlich genießt er die Reise und die beiden Turteltäubchen können auch schon bald nur noch schwer die Griffel voneinander lassen. Doch wie zu erwarten, Komplikationen sind nicht fern. Nicht nur, dass Bond kurz vor der Amputation stehen muss, auch ungeladener Besuch hinterlegt seine Visitenkarte. Da die Gesamtsituation durchaus nebulös bleibt, hat Bond seine Gedanken sortiert und einen Plan gefasst. Da ihre Verfolger aber der Gilde der Zombies angehören, darf der Erfolg einer Flucht angezweifelt werden. Erstmal gilt es jedoch, die Nacht zu überstehen. Ja, sehr wild, fand ich auch beim Durchlesen an einer anderen Stelle, aber ich glaube, wir kommen hin. Bond und Solitär sind, wie gesagt, unterwegs mit dem Zug. Ja, scheinen mehr Glück als mit der Deutschen Bahn zu haben. Bond ist durchaus angetan, ist ja generell ein großer Fan vom Zugfahren und er bildet sich ein, dass hier sogar nach dem Phantom die Uhren gestellt werden von den Arbeitern ringsherum. Fantasiert da noch ein bisschen, was die wohl denken müssen, wenn jetzt der Phantom da pünktlich durch Virginia oder sonst wo durchheizt, die ganzen Staaten, die sie halt mitnehmen auf ihrem Weg. Und ja, ich weiß nicht, in welcher Welt er lebt, aber offensichtlich da ist Bahnfahren absolut kein Problem. Jedenfalls nach knapp 5 Stunden sind sie bereits in Virginia. Gegen 7 Uhr abends wachen sie dann auf, weil sie haben so ein kleines Nickerchen gemacht den Tag über. Und genau, zum Wachwerden gibt es dann erstmal 2 Martinis pro Nase. Wäre ja auch alles andere ein bisschen wenig. Man muss natürlich Prioritäten setzen, denn danach folgt erst das Abendessen, aber ist vielleicht die billigere Variante, wenn der Alkohol dann so ein bisschen knallt. Genau, er holt sich danach noch von Baldwin, dem Zugbegleiter oder Schaffner, je nachdem, wie man es nennen will, noch ein paar Informationen ein, denn er hat einen Plan gefasst, er will in Jacksonville den Zug verlassen, also quasi bevor sie in St. Petersburg sind, und gleich die dortige Unterführung, oder so hofft er zumindest, dass es dort eine gibt, nutzen und sich dort verstecken, dass sie quasi nicht gesehen werden, wenn sie den Zug verlassen. Baldwin bestätigt ihm das, dass das kein Problem sein soll und er sie da bestmöglich unterstützen wird, durch schnelles Türöffnen etc. Und ja, mit diesen ganzen Informationen bekommt Baldwin dann nochmal schnelle $10 bar auf die Kralle. Kann man mal machen. Könnte ja sein, dass sie sich nicht mehr sehen. Zwinker, zwinker. Da gibt es schon mal ein bisschen Trinkgeld. Dann war natürlich aber Solitär in dem Zugabteil dabei und hat den ganzen Spaß mitgekriegt. Bond hatte sich ja schon länger Gedanken gemacht und schon vorab mit im letzten unserer Podcast-Folgen mit Baldwin gesprochen. Jetzt muss er die natürlich auch noch aufklären über die Sachlage, weil sie natürlich so denkt, so, was ist jetzt da wieder los? Ist verwundert. Genau. Und das ist aber dann auch relativ schnell erklärt. Sie hat dann eben auch noch mitgekriegt von Baldwin, dass jemand anders im Zug sein soll. Also Bond erklärt sich auch darüber auf. Das hatte Baldwin ja auch letztes Mal Bond gewarnt. Und sie ist sich sicher, ja, Bond wurde sicher von den Augen, in Anführungsstrichen, oder von den Handlangern von Mr. Big gesehen, als er in den Zug eingestiegen ist. Und sie ist sich sicher, hey, das wird nie im Leben was, den können wir nicht entkommen, die sind so gut. Keine Chance. Sie fragt sich dann aber nur, wer von den Gefolgsleuten im Zug ist. Und bei der Hautfarbe ist sie sich, um das hier mal wieder einmal mehr zu nennen, natürlich schon sicher. Muss es sich natürlich um eine schwarze Person handeln, alles andere wäre ja nicht möglich. Und ja, Bond fragt sich halt, wie das ganze System funktioniert, wie die das immer machen und versteht nicht so ganz, wie das hinhaut. Sie denkt nach, kommt aber auch nicht so richtig dahinter, wie sie es ihm verständlich erklären soll, was so in Mr. Bigs Welt abgeht. Sie sagt dann auch so, er als Städtler oder denkt vor allen Dingen drüber nach, er als Städtler oder in zivilisierter Gesellschaft mit Anzügen und tralala aufgewachsener Europäer, der versteht den ganzen Brauch vom Voodooismus nicht und ja, diese ganzen Wetterextreme in den Tropen, denen die Menschen ausgesetzt sind, sechster Sinn von Fischen bis Vögeln und sonst was, das, ja, diese Rituale kann er nicht verstehen. Sie fühlt sich dann auch an eine Szene besonders erinnert von ihrem Kindermädchen damals, als sie noch ja, quasi dort vor Ort gewohnt hat, auf Haiti. Und ja, zu einem unbekannten Mann quasi geschleift wurde und verschiedene Voodoo-Tranks, Tränke, was weiß ich, Riten mitmachen musste, sagen wir es mal so, und irgendeinen Trunk aus Schießpulver, Erde, Rum und Menschenblut verabreicht bekommen hat, so wurde es zumindest bei mir im Buch beschrieben, was das halt war. Und ihr wird immer mehr bewusst, dass Bond ja diese verrückten Sachen als eben zivilisierte Person nicht verstehen kann. Und ja, erst ein paar Jahre später hat sie dann von diesem Brauch auch erfahren, hat sich da auch immer mehr reingelesen und kennt das wohl halt deutlich besser als Bond. Er hat sie aber bereits durchschaut. Sie hat wohl Angst, dass er ihr nicht glaubt, was sie ihm jetzt gleich erzählen wird. Aber er hat ja super viel darüber gelesen im Voraus, versteht ja den Voodooismus mittlerweile super. Ja, und zumindest weiß er, welche Dinge mit Menschen passieren können, auch wenn er da nicht so richtig dran glaubt. Sie ist da natürlich ein bisschen anders und immun dagegen ist er natürlich auf jeden Fall auch. Hat schon lang keine Angst mehr vor irgendwie Dunkelheit oder im Dunkeln. Also er tut es alles so ein bisschen ab, sagt so, ja, Voodooismus, bisschen Bullshit. Ich glaub dir zwar, was du mir jetzt erzählst und so, aber ja, im Großen und Ganzen juckt es mich eigentlich wenig. Ihr reicht es aber, sodass sie sich lange Ausführungen sparen kann, freut sich, dass er ihr zumindest glaubt. Es wird aber dann noch absurder und sie erzählt ihm dann, ja, Mr. Big eben, dass so und so alle glauben, es handelt sich um einen Zombie, er sei der inkarnierte Zombie quasi des Fürsten Samedi. Und Zombies an sich sind ja eigentlich schon böse, aber Samedi ist zudem noch der Geist der Finsternis, wie aus der Mythologie entnommen werden kann, und des Todes im Voodooismus. Und ja, damit ist er natürlich doppelt böse. Und das und die Erscheinung von Mr. Big selbst reicht halt einfach aus, um der schwarzen Community quasi Angst und Gehorsam einzuimpfen, und deshalb folgen sie ihm letztendlich auch bedingungslos. Er selbst befeuert dann diesen ganzen Kult noch durch Vorstellungen verschiedenster Art, und ja, dadurch hat er eben eine große Wirkung auf sie und kann die ganze schwarze Community quasi kontrollieren, beherrschen. So wie es klang, ich weiß nicht, wie du es rausgelesen hast, auch schon über die Grenzen von New York hinaus. Weiß jetzt nicht, wie er das anstellt, aber scheinbar läuft es schon. Dann natürlich darüber hinaus wird auch erzählt, was der gute Mr. Big sonst so macht, wie er die Leute foltert, mit welchen Methoden er sie umbringen würde. Und das alles reicht eben, um diese Vision aufrechtzuerhalten. Bond, ja, kennt ja Mr. Big mittlerweile, kann sich das alles so ein bisschen vorstellen. Er nutzt aber diese Chance generell und fragt die gute Solitär einfach noch ein bisschen aus. So, will natürlich noch wissen, was hat es denn so mit der Zusammenarbeit mit SMERSH und Russland auf sich. SMERSH hat sie irgendwie noch nie gehört, aber ja, russische Freunde definitiv, da ist er ganz gut vernetzt. Sie war wohl auch bei verschiedenen Unterredungen dabei und hat eigentlich nichts verstanden, sollte aber dann eigentlich immer irgendwelche Dinge entscheiden oder für richtig oder falsch erklären. Das heißt, ja, war da in durchaus wichtigen Besprechungen dabei und hat dann am Ende auch teilweise über Tod oder Leben entschieden, was auch ein bisschen hinfällig ist, wenn du nicht mal die Sprache verstehst und nicht weißt, um was es geht. Das war ihr dann auch etwas unangenehm, aber sie, ja, verspürt da jetzt eigentlich keinen wirklichen Mitleid, weil sie gesagt hat, sie hat schon immer gesehen, wer es verdient hat und wer nicht. Genau, anschließend will Bond natürlich noch wissen, warum ihn nicht einfach irgendjemand umlegt, also Mr. Big in dem Fall, und dann sagt sie, ja, es geht ja nicht, bleibt bei diesem scheiß Zombie-Thema und sagst, du bist ja ein lebender Toter, wo ich dann so ein bisschen raus war, muss ich ehrlich gestehen, dass sie das nach wie vor halt glaubt. Und ja, sie würde es vielleicht irgendwann tun, weil er sagt, ja, wie sie denn auf ihn zu sprechen ist. Ihr ging es ja eigentlich schlecht bei ihm. Sie hat gesagt, sie würde es irgendwann vielleicht versuchen, wenn sich die Chance ergebe und sie keinen anderen Ausweg mehr sieht. Aber innerlich ist sie, wie gesagt, davon überzeugt, dass er eh nicht sterben kann und dann weiterleben würde und quasi eigentlich, ja, keinen Ausweg gibt. Und wenn es einer tun kann, dann natürlich der vergötterte Bond. Der kann natürlich dann aber dem Zombie sein letztes Leben aushauchen. Also, wir sind wieder ganz tief drinne in dieser mythologischen oder voodooistischen Erzählvariante. Da muss ich sagen, steige ich manchmal ein bisschen aus. Mir dann einen Ticken zu absurd. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ja, nun ja, Zeit fürs Bettchen. Also sie haben sich da wohl länger unterhalten. Und es kommt aber doch nochmal, wie es kommen musste. Man hat es kommen sehen, glaube ich schon, dann habe ich jetzt nicht ganz so tief aufgegriffen, aber sie kamen sich natürlich auch immer wieder ein bisschen näher und es darf doch nochmal innig geknutscht werden, bevor es ins Bett geht.
Nein. Das
ist natürlich ja Wahnsinn, ne? Hätte man nicht kommen sehen.
Die beruht das auf Gegenseitigkeit?
Es geht so. immer etwas schwierig, ne? In den Konstellationen. Solitär ist sich aber sicher, dass Bond genau das ist, was sie bei einem Mann immer gesucht hat und immer wollte. Und ja, bei ihm hat sie das Gefühl, dass er der Richtige ist. Sie hat es auch wirklich ein Stück weit herausgefordert, dass es so weit kommt. Er versteigt sich dann natürlich auch in Glorifizierungen bei ihr und kann sie aber leider end vom Lied doch nicht flachlegen. So kann man es vielleicht kurz fassen.
Aber warum?
Weil die Hand mal wieder, ja. Da habe ich mich dann gefragt.
Die ist
schon schwer getroffen, die Hand. Also ich glaube, kurz vor Amputation ist schon keine Erfindung. Die Hand kommt jedes Mal wieder und ist furchtbar. Die kommt nachher auch noch ein paar Mal, dass er nichts machen kann. Die ist quasi wie lahmgelegt. Ich weiß auch nicht. Das ist,
und das ist relevant für den Geschlechtsverkehr?
Ja, das habe ich auch nicht durchschaut. Also er könnte ja auch eher den passiveren Part, ohne jetzt zu tief reingehen zu wollen, spielen. Aber gut, sei es drum. Es ist natürlich sehr, sehr schade alles, aber kann man jetzt nichts machen. Vielleicht passt es ja auch wann anders einfach mal eh besser. Und heute hat er ja auch nicht den Kopf frei, stellt sie fest. Sie müssen ja schauen, dass sie hier heil aus dem Zug rauskommen oder damit durchkommen, jetzt wo die Gefahr auch zwei Zimmer weiter gefühlt sitzt. Stimmt da natürlich zu. Außerdem ist doch Schlaf auch nicht ganz unwichtig bei der aktuellen Lage. Also schon wieder so ein bisschen so eine komische Nummer alles. Und genau, dann ist noch Zeit für die Routine. Bond macht nochmal verschiedene Sicherheitsüberprüfungen, auch vom Nachbarabteil, da haben sie ja mittlerweile Zugang bekommen eben gehabt und ja, mit ihrer Hilfe und dem Überraschungseffekt öffnet er die Verbindungstür, weil er Angst hat, dass da schon jemand sein könnte, stürmt mit der Beretta rein, also sie im coolen Duo, aber glücklicherweise ist das Abteil leer, wer hätte es gedacht. Ich glaube, sonst hätten sie auch sicher schon Besuch bekommen. Gut, er hatte die Türen verkeilt, aber ja. Und während sie sich bettfertig macht, bleibt er im Nebenabteil und überlegt, woher die Gefahr droht. Ob die jetzt eher von außen kommt, ob die von wo auch immer die kommen könnte. Belüftungsanlage ist vielleicht keine Option im Zug. Wasserrohre auch eher nicht. Er denkt da so ein bisschen an Gas. Aber die sind nur für einen wagemutigen Akrobat, der am Außen... an der Außenseite des Zugs irgendwie unterwegs ist, bei voller Fahrt zu begehen. Deshalb schließt er am Ende darauf, dass er eigentlich nur durch die Tür kommen kann, der ungebetene Gast. Das heißt, auch da sichert er nochmal alles ab. Dann darf er zurückkommen, sie ist soweit fertig. Und warum sie Zeit für sich gebraucht hat, weiß man eigentlich nicht, weil sie letztendlich dann nackt unter der Decke ihn schon wieder versucht zu locken und zu verführen. Aber wie gesagt, die Hand verhindert. Die Hand ist hart, muss man sagen. Das ist nicht leichtes Leben. Und sie hofft einfach, dass er schnell wieder fit wird und ihr Spiel und Necken quasi dann mitspielen kann. Findet sie jetzt nämlich schon langweilig, dass sie ihn nur herausfordern kann, aber dann eigentlich nichts passiert. Und dann geht's wirklich ans Schlafen. Er versucht wach zu bleiben, gelingt ihm nur mit Mühe, bis irgendwann gegen 1 Uhr döst er so langsam ein, hört aber natürlich sofort, als ein metallisches Klicken ihn aus dem Schlaf, kann man ja nicht sagen, aber aus dem Dösen heraus reißt er sofort hellwach, schnappt sich seine Knarre und mit besockten Füßen geht's los. Er merkt, dass die Klinke sich bewegt bei ihm direkt am Abteil, das heißt, er sagt so, okay, dann überrasche ich doch unseren guten Gast, wenn der mich schon überraschen will, geht möglichst leise durchs Zimmerabteil, das angrenzende, und versucht ihn dann auf dem Gang zu stellen, doch ja einmal mehr schwierig mit einer Hand halt zu öffnen, plus die Knarre in der Hand zu halten und dadurch klickt die Tür am Ausgang zum Gang vom Nachbarabteil deutlich zu laut und er kann nur noch eine wegrennende Gestalt sehen. Schießen ist dann irgendwie auch keine Option, einhändig so oder so schwierig. Also ja, er ist gerade irgendwie nicht wirklich als Geheimagent zu gebrauchen, habe ich so das Gefühl, weil die Hand muss schon, ja, die schränkt schon ordentlich ein. Verfolgen ist dann auch bei den vielen Kabinen sinnlos. Das heißt, einmal kurz gesagt, Angreifer gesehen, Angreifer nicht eingedrungen, aber halt auch nicht stellen können. Also insgesamt eigentlich nicht schlauer als davor. Immerhin gibt es noch ein paar Verse auf einem kleinen Papier, auf einer kleinen Visitenkarte, die unter der Tür hinterlassen wurde. Mit dem Spruch da drauf kann Bond aber relativ wenig anfangen. In den Zeilen geht es irgendwie um eine Zauberin, die sich vom göttlichen Trommler eine Nachricht bekommt und schon weiß, was damit gemeint ist. Ich glaube, Bond findet es ähnlich kryptisch wie ihr vielleicht auch. Und damit ist dann Kapitel 11 auch zu Ende. Ich hoffe, es war nicht zu ausführlich. War an der einen oder anderen Stelle ein bisschen verstörend. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Verstörend. Ich finde es immer wieder schön, dass ganz viele Frauen auf diesem Planeten glauben, James Bond wäre ihre große Liebe. Ja. Und
aber auch zudem, so nach zwei Tagen. So.
Ja, ja, das geht immer schnell. Und Bond zudem auch immer wieder glaubt, die ist es jetzt.
Ja.
Also ich habe jetzt viele Frauen kennengelernt, aber die ist es jetzt. So, zumindest für diese Mission.
Ja, das finde ich, gebe ich dir voll recht. Vor allen Dingen, er müsste es ja eigentlich besser wissen. Es ist ja, wie du sagst, er hat es ja in jedem Teil. Ich glaube, der redet sich das auch nur ein. Ich glaube, der denkt es nicht wirklich. Und war nicht im letzten Teil irgendwann, wo er so festgestellt hat, ja, eigentlich braucht er die eh nur zum Zweck, wo auch nicht so ganz klar war, hat er jetzt eigentlich Bock auf sie oder nicht. Eigentlich will er nur ein paar Infos aus ihr rauskitzeln. Ich weiß auch nicht. Schwierig. Tatsächlich.
Das beschreibt es sehr, sehr treffend. Mhm.
Naja, vielleicht wird es ja ein bisschen besser in Kapitel 12. Da darfst du uns gerne mitnehmen.
Sehr gerne.
Du hast ja zur Abwechslung wahrscheinlich auch mal wieder eine Überschrift im Gegensatz zu mir.
Selbstverständlich. Kapitel 12, die Everglades.
Oha.
Vom ranzigen Diner-Frühstück über Florida-Kritik bis hin zum Rentnerparadies mit Strandhaus. James und Solitärs Irrfahrt durch die USA geht weiter, jedoch immer mit Mr. Bigs Schatten im Nacken. Während James über die kulinarischen Abgründe Amerikas wettert und Solitär das Land als gigantische Abzockmaschine beschreibt, setzen sie nun ihre illustre Fahrt mit dem Silver Meteor unbeirrt Richtung Süden fort. Doch kaum angekommen gibt statt Ruhe am Meer erstmal Ärger mit Leiters Nerven und diversen Medien, die James schon halb im Kugelhagel haben sterben sehen. Zwischen voodoo-fetischen FBI-Fragen und dem Plan, Solitär auf die nächste Insel abzuschieben, wird klar, das Abenteuer ist noch lang nicht vorbei. Und die Pointe schreibt diesmal Mr. Big.
Ja, da war ein bisschen was los, wie es klingt. Mal sehen, ob es wirklich so reißerisch ist oder ob du da ein bisschen
was
zugedichtet hast.
Also, wir sind nun in Jacksonville angekommen. Es ist aller Herrgottsfrühe und es läuft der Übergang vom Silver Phantom zur U-Bahn-Station reibungslos. Also das Ding geht ohne Probleme über die Bühne. Die Zugbegleitung lässt das Abteil von Mr. und Mrs. Price, also das mittlerweile leere Abteil, abschließen, um den Schein vorerst zu wahren, dass die immer noch da drin sind und sich verbarrikadiert haben. James indes bucht zwei Karten für den Silver Meteor, das ist so der kleine Schwester vom Silver Phantom, mit dem gleichen Ziel wie der St. Petersburg. Und ja, der fährt aber erst um 9. Finde ich irgendwie ein krasser Zufall, dass, also ich glaube, der Bahnbetrieb in den USA ist ja relativ klein.
Ja.
Also es ist ja das
so schnell was kommt, meinst du?
Genau, das ja, dann zufällig.
Voll. Vor allem bei so Fernzügen.
Genau. Also wenn der jetzt drei Tage später gekommen wäre, hätte ich gesagt, okay.
Ja, oder klar, am Abend irgendwann, dass du irgendwie zweimal täglich eine Verbindung hast, aber innerhalb von 2 Stunden oder 3. Wann waren die da? Um 7? Nee, um 5. 4 Stunden.
Ja. Sei es drum. Also, 9 Uhr geht der Zug. Bis dahin haben sie jetzt noch jede Menge Zeit. Und James entschließt sich dazu, erstmal zu frühstücken. Und sie suchen sich quasi das ranzigste Diner ganz Jacksonvilles. Was? Ganz Jacksonvilles, ganz Amerikas aus. Und James bestellt Frühstück für beide. Dann gibt es eine Hasstirade über das US-Frühstück. Und ja, er habe die Wahl so getroffen, dass es das am wenig widerwärtigste Essen ist, was auf der Karte stand, wo man am wenigsten falsch machen kann. Und selbst das schmeckt nicht gut. Also alles Kacke hier bei uns in England vor allem. Also da hätte ich so ein paar Einwände, was
das
Kulinarik und
Voll, habe ich auch gedacht.
Ja, Solitär springt so ein bisschen auf den Zug auf und sagt, ja, in Amerika geht es eigentlich momentan nur darum, möglichst schnell möglichst viel Geld zu machen und das idealerweise über die Touristik. Also man möchte Leuten Geld aus der Tasche ziehen. An der Ostküste werden die Millionäre ordentlich zur Kasse gebeten und in Florida, also an der Westküste, ist es so, da gehen die Leute zum Sterben hin. Also da gehen alle Leute hin, die gearbeitet haben, gesagt haben, sie wollen jetzt nochmal ihre letzten Jahre in einer Idylle verbringen hin und werden da dann eben ordentlich zur Kasse gebeten. Es ist auch wirklich alles voll mit Pensionären dort, also gerade auch St. Petersburg ganz, ganz schlimm. Und die sitzen dann letztendlich ihre Tage ab unter schönem Wetter, bei keinem Regen. Aber bedeutet auch, es gibt quasi keine jungen Leute da. Also der demografische Wandel hat da mal richtig gekickt. James erwidert dann, das ist ja wirklich eine Vorstellung zum Fürchten. Also es ist ja wirklich grausam. Warum, um Himmels Willen, hat Mr. Big dann dort seine Operationsbasis? Die Frage kann er sich auch selbst beantworten können. Ist natürlich idealer Ort. Es gibt quasi keine Verbrechen.
Er ist doch nicht so ganz auf der Höhe tatsächlich als Geheimagent zurzeit. Will ich da mal so meinen.
Das ist der Liebeskummer. Der ist abgelenkt einfach. Genau, also keine Verbrechen oder nahezu keine Verbrechen, dementsprechend auch kaum Polizei. Er hat dort dann auch einen Kontaktmann vor Ort, so wird ihm gesagt, den Robber. Der hat was mit Kuba nebenher noch am Laufen und da schließt sich auch der Kreis im Punkto Kommunismus. Also wo hängen die Sowjets mit drin? Im Kommunismus, wo hängt Kuba mit drin? Im Kommunismus kommen wir doch da auf einen Nenner. James wird es bestimmt in St. Petersburg wunderbar gefallen. Ja, sie gehen dann nochmal auf dieses Thema junge Leute ein. Also es gibt schon ein paar, die nicht nur zum Sterben da sind, sondern auch die, die die Sterbenden in Anführungsstrichen zur Kasse beten. Also lukrative Geschäftsleute, die ja Dienstleistungen anbieten, Unterbringungen anbieten und so weiter und so fort und das für ordentlich Geld. Sie, also Solitär pitcht die Idee, sie könnten sich auch einfach selbstständig da unten machen. Sie könnten große Bingo-Turniere veranstalten oder ähnliches.
Nachdem sie es richtig einladend verkauft hat, kommt dann die Idee, ja, lass doch da hinziehen und uns selbstständig machen.
Ja, und auch den alten Leuten
schlechte Verkaufsstrategie auf jeden Fall, um jemanden
zu überzeugen. Und nebenher glaubt sie fest an eine gemeinsame Zukunft. Sie können ja auch da zusammen altern. Also jetzt werden alle Pferde gesattelt, die vorhanden sind, sämtliche Schritte eingeleitet. Wir sind mittlerweile weit über der dritten Base in der Beziehungshierarchie. Fantastisch. Ja, James schwebt da erst was anderes vor. Er sagt, er würde gerne erstmal mit ihr Unzucht treiben wollen oder in Unzucht leben wollen, wie auch immer. Obwohl 21 Uhr ins Bett gehen, klingt ja auch irgendwie ganz nett. Dann ist man wenigstens ausgeruht, beziehungsweise kann sich dann im Bett anderen Dingen widmen.
Alles klar.
Dieses phänomenale Frühstück neigt sich dem Ende. Sie gehen zurück zum Bahnhof und warten dort auf den Meteor. James fragt Solitaire nochmal komplett aus, notiert sich auch alles. Sie sagt aber nicht so viel Neues, also viel nützlich ist es nicht dabei. Sie wurde quasi als Gefangene gehalten und war nur für die Wahrheitsfindung notwendig oder wurde dahingehend genutzt. Die hat sie nach Sympathie ausgelegt. Also sie sagt selbst, also ja, sie hat irgendwie so eine Art kleine Gabe, aber letztendlich hat sie die Wahrheit oder die Lüge immer herauskristallisiert, indem sie gesagt hat, okay, der ist mir sympathisch, der wird die Wahrheit sagen und der wirkt sehr unsympathisch, also ist es ein Lügner. Ja, schwierig. Auch hat sie schon Leute zu den Goldmünzen befragen müssen. Also das interessiert ja James auch, wie es jetzt mit diesen blöden Goldmünzen ist. Aber da gibt es nicht so viel Konkretes. Also da kann sie ihm nicht wirklich weiterhelfen. So, nachdem dieses Verhör abgeschlossen ist, beginnt dann auch ihre nächste Zugfahrt. Sie essen dann auch zu Mittag und durchqueren Florida bis Clearwater. Dort steigen sie dann erneut aus und James bestellt ein Taxi, was sie nach Treasure Island bringen soll, also der Ort, wo Felix auf sie wartet. Solitaire wird von einem anderen Taxifahrer vor Ort indes erkannt und der Dude rennt in die nächste Drogerie und gibt die Information weiter. An wen wohl? An die Firma rund um Mr. Big, genauer gesagt ruft er den Robber an und der denkt, also der Mann, der Taxifahrer denkt, hey, warum ist denn Mr. Big in der Stadt? Weil Solitaire zu Mr. Big gehört, also ist da die Herleitung. Der Robber sagt, nee, also der ist nicht da. Der war gestern noch woanders unterwegs und weist jetzt diesen Taxifahrer an, James und Solitaire zu folgen. Daraufhin ruft der Robber Mr. Big an und versteht nicht ganz, was Solitaire hier macht. Der gibt ihm einen ganz klaren Auftrag. Für 10.000 braucht er nur zwei weitere Männer und die ganze Geschichte läuft. Also da wurde ein nicht so vielversprechender Auftrag aus James Sicht erteilt. Währenddessen, Susi und Strolch kommen in den Everglades Ferienanlagen Dingsbums an und checken dort weiterhin als Mr. und Mrs. Bryce ein. Leiter wartet bereits auf sie. In dem Haus zerrt Felix sie unsanft rein und kommt überhaupt nicht klar mit ihrer Präsenz. Das Haus wirkt auch so ein bisschen wie ein sehr, sehr schickes Strandhaus mit mühevoller Einrichtung, wunderschönem Ambiente und so weiter und so fort. Also dafür, dass, da habt ihr jetzt auch mal was fürs innere Auge. Leiter wird dann auch noch durch einen weiteren Anruf aus seiner Trance geholt. Also er konnte gar nicht so richtig artikulieren, was gerade in ihm vorgeht. Der Lieutenant ruft an, er will wissen, wo James ausgestiegen ist und wie es ihm geht. Nach dem Telefonat reißt sich Felix zusammen und begrüßt die beiden anstandshalber und sagt, er hätte erneut damit gerechnet, James verloren zu haben. Und Felix soll auch ruhig vor Solitär jetzt offen sprechen, die ist eh im Bilde, also lohnt sich jetzt nicht, da irgendwie in sich in Geheimniskramerei zu wahren. Felix sagt, hier hast du mal in die Zeitung geguckt oder Radio gehört, euer Abteil ist kurz nach Jacksonville komplett von MGs durchsiebt worden und zudem noch durch diverse Explosionen auseinandergerissen worden. Ein Zugbegleiter kam dabei um. Das hat für extrem viele Fragen gesorgt. Die Polizei kam auf das FBI zu und nun ist die Kacke bei Felix richtig am Dampfen und er ist wirklich davon ausgegangen, die beiden sind dabei auch umgekommen. Ja, und jetzt auf einmal stehen die hier wie das größte Traumpaar aller Zeiten in den Flitterwochen, glücklich und zufrieden, Händchen halten quasi auch noch. Und er hat die ganze Scheiße an der Backe. Also was soll denn das? Nun muss James seinen Teil der Geschichte wiedergeben. Den können wir uns ja da ein bisschen sparen, inklusive dem rätselhaften Voodoo-Reim. Vermutlich sollte dieser Reim, den er gefunden hat, oder dieser Zettel bei ihren Leichen zu finden sein, um den Verdacht auf eine Racheaktion zu lenken hinsichtlich der Morde in Harlem und weg von Mr. Big. Felix will unbedingt diesen Aushilfskellner, also der Mann, der für Mr. Big an Bord war, schnappen lassen. Vielleicht hilft es weiter. Solitär sieht nun auch zum ersten Mal den Brief und sagt, es ist ein Unaga, ein Voodoo-Fetisch, sie ordnet es ein wenig ein im Voodoo-Kontext und ist sehr froh, dass James ihr nichts davon gesagt hätte. Das hätte sie nämlich sehr belastet und durchdrehen lassen. Also in dem
Warum Fall kann ich mir das auch noch bildlich vorstellen?
Ja, ist sie sehr dankbar, dass James sie belogen hat oder zumindest die Wahrheit ein bisschen vor ihr verborgen hat. James geht auch nicht davon aus, dass sie gesehen wurden. Fehler. Aber Solitär sollte dennoch versteckt werden. Das ist alles ein bisschen heiß. James schlägt vor, sie nach Jamaika fliegen zu lassen. Felix sagt, ja, gute Idee. Morgen geht ein Flug, dann setzen wir sie da in den Flieger und dann passt es. James fragt zudem, ob sie damit leben kann. Also da gibt er den Einfühlsamen, ob sie sich da irgendwie ja, auf die Füße getreten fühlt. Sie ist kurz ein bisschen geistesabwesend, wieder so im Trance-Zustand, wie bei seinem Verhör auch, und er stimmt dann zu, leicht widerwillig, und sagt, ja, schätze schon, dass das passt, also irgendwas ist sie da am Erahnen. Was genau, wissen wir jetzt an der Stelle leider noch nicht.
Absolut. Aber ja, ich glaube auch, dass sie da eigentlich keinen Bock hatte, zuzustimmen. Ist ja irgendwie auch gar nicht mal so begeistert, allein gelassen zu werden, aber gut, ja, vielleicht bringt Kapitel 13 ein bisschen mehr Licht ins Dunkel. Auf jeden Fall schon wieder wild. Bond hat es nicht so mit seinen Freunden irgendwie, die so ein bisschen, weiß ich nicht, auf dem Laufenden zu halten oder so. Ja, schwierig. Naja, Kapitel 13. Leiter läuft als allwissender Erzähler und plaudernder Barde zur narrativen Höchstform auf. Während er Bond noch bestens unterhält, kann man das von The Robber eher weniger behaupten. Mit seiner Geschichte von der schönen Sibylle misslingt sein Landungsversuch. Auch Solitär hat wenig Spaß. Ihre Hauptrolle besteht darin, die abgespeckte Version von Rapunzel zu geben. Ein Glück, dass die mythologischen Inhalte nicht vergessen wurden. Denn Bond und Leiter sind auf der Suche nach dem Riesenwurm. Ihrer spontanen Saga zufolge liegt dort der Schatz versteckt. Vermutlich bestens bewacht. Es bleibt also abzuwarten, wie sich unsere zwei Abenteurer so schlagen. Genau, du hast ja schon angedeutet, ja, sie scheint erstmal genug zu haben, Solitär wenig begeistert, macht sich mal los, meint, sie muss irgendwie Hände waschen, Leiter fallen dann einmal mehr seine guten Manieren wieder ein, macht einmal kurz die Zimmereinteilung Bond und Solitär zusammen, erhofft, das passt. Und dann entlässt er sie und sagt so, ja, ruh dich mal aus, wir kippen so lang entspannt ein Gläschen, also Bond und Leiter. Und so können sie sich gegenseitig nochmal von der ganzen Aktion erzählen. Und Leiter macht eine bühnenreife Erzählung in zwei Akten daraus. Auch wenn er nicht wirklich dabei war, kann er doch sehr genau berichten, vielleicht auch einfach zusammengereimt, was passiert ist. Also gefühlt wie aus der Vogelperspektive zugeschaut. Der Zug wurde also irgendwie auf der Strecke zwischen Waldo und Ocala, hoffentlich richtig ausgesprochen, eine schnurgeradene Strecke, wurde er praktisch ausgebremst. Nebendran verläuft dort praktischerweise die Bundesstraße, also wirklich ein Steinwurf entfernt. Und außerdem war ja, wie gesagt, einer von Mr. Bigs Männern im Zug und der hat ein Handtuch in das Nachbarabteil von Bond gehängt, um quasi einen Hinweis oder ein Zeichen zu geben. Da auf der Bundesstraße ein zweiter Einsatztrupp quasi unterwegs war, der hat ein paar Sprengladungen am Zug, wann auch immer, das wird irgendwie nicht klar erklärt, zumindest bei mir, anbringen können und die sind dann halt nacheinander explodiert, was die Notsignale beim Zug ausgelöst hat und der ist dann irgendwie zum Stehen gekommen. Durch eben dieses Handtuch im Fenster wusste dann der Einsatztrupp von der Straße aus, auf welches Abteil sie quasi losgehen sollen, was sie auseinandernehmen sollen mit zwei Maschinen und Gewehren und eben Handgranaten, ist dann Teil H relativ schnell dem Erdboden gleich gemacht. Ja, man sieht dann eigentlich, oder der Schaffner, es wird so ein bisschen auch teilweise aus der Schaffner-Perspektive erzählt, sieht eigentlich nur noch eine Limousine wegfahren, während Bonds Kabine oder ehemalige Kabine, sie waren ja dann nicht mehr an Bord, schon in die Luft fliegt und mit ihr leider auch Baldwin, der dann eben sich versucht hat, im Gang noch irgendwie robbend zu entkommen und zu verbarrikadieren, ist aber natürlich Blödsinn, wenn der ganze Zug in die Luft fliegt. Der hatte also eine relativ undankbare Position da drinnen. Das so viel der erste Akt. Der zweite Akt geht es dann um Leiter. Er war am Boden zerstört natürlich, hoffte inständig, dass er irgendwie Bond wieder sieht, dass Bond irgendwie nichts passiert ist, auch wenn es utopisch klang nach der ganzen Aktion. Und vor allen Dingen hat er gebetet, dass er, wie er jetzt lachend erzählt, nie Bond gegenüber böse war, sondern ja immer bestens verhalten hat und ja bereitet sich dann auch oder hat sich dann auch relativ schnell auf eine Ansage von Hoover, dem, was war das, Lieutenant, ich weiß es nicht mehr, aus New York, eingestellt, dass er dann da eben ja zurechtgewiesen wird. Bond fühlt sich natürlich bei dieser Unterhaltung oder diesem kleinen Kabarettstück bestens unterhalten, geht auch einfach null auf Leiters Stimmung ein, sondern ist stattdessen einfach direkt baff von Mr. Biggs Leistung, wie der das jetzt da wieder hingekriegt hat, wie er das geschafft hat, es rauszufinden, seine Leute zu positionieren und am Ende doch irgendwie alle Spuren zu verwischen, weil er sagt, ja, nie im Leben wird man da irgendjemand was nachweisen können, die Alibis werden perfekt sein, so wie es halt immer bei Mr. Big ist. Immerhin als kleine Freude, die es ihm dann doch vergönnt ist, sagt er sich, ja, ich zum dritten Mal wenigstens bin ich ihm von der Schippe gesprungen, aber vielleicht sollten wir das mal nicht noch öfter auf die Probe stellen. Ein viertes Mal geht das vielleicht nicht so richtig gut. Und er stellt auch fest, solche Kaliber ist er in England nicht gewohnt, also Amerika schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das sieht Leiter tatsächlich ähnlich alles, sagt so, ja, müssen jetzt mal selbst aktiv werden, so 3 Niederlagen am Stück. Ist jetzt nicht so das, was Mr. Big gewöhnt ist. Vor Bonds Ankunft hat es wohl noch keiner geschafft. Natürlich nicht. Und schmeckt ihm jetzt sicher auch nicht so gut. Da wird er sicher nochmal aktiver werden. Ja, ist sich aber immerhin sicher, dass das Gold von St. Petersburg aus in den Staaten verteilt wird. Das heißt, sie sitzen ja jetzt eigentlich erstmal an der richtigen Stelle, um weitere Nachforschungen anzustellen. Und während sie sich über einen Riesenwurm aus der Mythologie debattieren, wie auch immer der heißt, ich glaube am Ende hieß er Ouroboros, ich krieg's nicht mehr, kann es nicht besser erzählen, so heißt er auf jeden Fall der Laden, wo sie eben Mr. Bigs Anlaufstelle für das Schmuggelboot Secateur, das hatten wir schon mal früher im Buch vermuten, der eben als Fischerei und Meereshandel getarnt ist. Und da ja, will Bond mal ein Auge drauf werfen. Und wie Schuppen fällt es den beiden dann irgendwie auch von den Augen, dass sie checken, ah, das könnte dieser ominöse Robber sein, der als Kontaktmann überall schon ja mal irgendwie aufgetaucht ist. Die beiden sind natürlich 1A vorbereitet und Leiter hat sofort die fixe Idee oder aus dieser Erkenntnis irgendwie Kapital zu schlagen und nimmt das zum Anlass, direkt einen Besuch bei The Robber abzustatten. Die Secateur ist gerade eh in Havanna. Bei der letzten Kontrolle konnte auch nichts gefunden werden. Er vermutet da einfach mal vielleicht einen doppelten Boden. Ja, Bond wird überhaupt nicht einbezogen in die Planungen, sondern er hat eigentlich zu tun, was Leiter ihm sagt. Ich weiß auch nicht, dass er irgendwie mal wieder so richtig passiv. Und Leiter hat scheinbar auch schon alles geplant, hat gesagt, ja, kümmer du dich nochmal um Solitär, wir sperren die hier ein. Die muss drinnen bleiben, die darf draußen nicht gesehen werden, sicherheitstechnisch deutlich besser. Ich check nochmal den aktuellen Stand in Orlando und Washington, da nochmal mit denen in Austausch. Und dann, ja, hoffentlich gibt es da irgendwie noch ein paar Neuigkeiten zu quasi Mr. X, der im Phantom mit dabei war, diesem ominösen Mann, der Bond verfolgt hat von Mr. Big. Ja, nachdem er zurück ist, geht es gemeinsam nach Tampa dann. So ist der Plan, dass Solitär auch nochmal raus darf aus ihrem Türmchen, wo sie eingeschlossen wird. Und am nächsten Tag, wie du es vorhin auch schon angedeutet hast, soll dann der Flug reserviert werden oder für den nächsten Tag soll er dann noch reserviert werden, dass Solitär den Abflug machen kann. Ja, Bond hat erwartet den undankbaren Part. Er muss ihr das irgendwie beibringen, diesen Plan. Sie sträubt sich natürlich, sie klammert sich auch an ihm. Aber er wäre ja nicht Bond, wenn er das Ganze nicht mit einem gekonnten Kuss regeln könnte. Ist ja auch in der Stunde wieder zurück. Und hier kann ja wirklich, natürlich nicht, wie immer nicht, gar nichts passieren. Man ahnt eigentlich schon ein bisschen Schlimmeres. Und danach wird er auch nur noch bei ihr bleiben, bis sie dann endlich im Flieger sitzt. So, das reicht anscheinend. Sie sieht irgendwie eine Gefahr kommen. Ja, mir erklärt sich auch nicht so ganz, warum sie eingeschlossen wird wie so ein Kind, das nur Dummheiten macht. Also so wird sie eigentlich an der Stelle behandelt. Und Bond wird dadurch aber, wie er dann später merkt, als sie losgehen, doch ein bisschen nervös, weil er denkt so, ah, die hat schon ein gutes Gespür. Die wird jetzt nicht umsonst nervös sein und irgendwie da irgendwas heraufbeschwören. Aber Leiters Karre kann diese Ablenkungen oder diese Zweifel dann relativ schnell in Luft auflösen. Eigentlich ist ja unser guter Bond, wir kennen es auch aus anderen Büchern, nicht so richtig der amerikanische Sportwagen-Fan. Ist für ihn eigentlich eher Schmutz, die amerikanische Autoindustrie. Aber Leiters Wagen, der hat es in sich, der ist endlich mal nicht charakterlos. Da ist wenigstens noch ein bisschen Handwerkskunst drinne, nicht zu viel Elektronik, weil den ganzen Krempel braucht eh keiner. Fahrspaß mit Servolenkung ist meistens auch nicht so der Wahnsinn oder fehlende Gangschaltung mit diesen scheiß Automatikgetrieben. Aber Leiters Karre aus, ich glaube, ich habe es nachgeschaut, 1930er Jahren, also es ist quasi der Oldtimer unter den Oldtimern, der ist schon ganz top. Ich glaube, ein Cord, keine Ahnung, sagt mir gar nichts, die Marke, muss auch schon seine guten 15 Jahre zu dem Zeitpunkt auf dem Buckel haben. Passt ja ungefähr von den 50er Jahren, dann vielleicht so 1940 rum gewesen. Und genau, das lässt dann die Zweifel erstmal verfliegen. Ich habe mich nur gefragt, ich habe die Bilder, wie gesagt, nachgeschaut. Wenn man unauffällig in der Stadt unterwegs sein will, ist das vielleicht nicht the optimal choice an Karre, aber Bond ist ja eh bekannt wie ein bunter Hund. Dann kommen sie in die Stadt, ja, bekommen einen ersten flüchtigen Eindruck von der Atmosphäre. Es ist tatsächlich so, wie Solitär das beschrieben hat, nur alte Menschen. Bond relativ entsetzt, will dann auch schnell weiter. Ich habe mich kurz gefragt, hat er irgendwie ein Problem im Alter? Vielleicht ist er doch auch nicht mehr so ein Jungspund, wie er immer tut. Jedenfalls fahren sie dann recht schnell weiter zum Hafen und dort ist es dann wieder ein bisschen entspannter und er fühlt sich nicht mehr ganz so eingeengt, weil da eben das normale Hafentreiben auch von den jüngeren Menschen, die halt noch zur Arbeit gehen, dort stattfindet. Die letzten Meter machen sie dann zu Fuß in Richtung Robbers Residenz. Die liegt direkt am Wasser, ist in einem flachen Lagerhaus untergebracht, auch aus Wellblech, also eigentlich gar nichts Auffälliges. Aber der berühmte Wurmname, den wir vorhin ja schon mal hatten, über der Tür verrät ihnen dann, dass sie richtig sind. Begrüßt werden sie von einem Mann, oder eigentlich nicht begrüßt, aber es sitzt jemand vor der Tür, der seelenruhig seine Waffe putzt. Das ist natürlich schon ein optimales Zeichen und eine große Willkommensgeste. Und der Mann wirkt auch insgesamt etwas roh und Bond vergleicht ihn wie ein Bösewicht aus einem Film. Und ja, deshalb gehen sie erstmal an ihm vorbei. Da geht es raus auf so eine Art Pier. Sie können sich da nochmal irgendwie ein bisschen besprechen und leider sagt so, hey, Junge, safe. Da ist es der Robber himself, da müssen wir immer ins Gespräch kommen. Und Bond fühlt sich die ganze Zeit, während sie mit dem Rücken zu ihm stehen und weiter auf dieser Mole oder was auch immer das dann ist, unterwegs sind. Er traut dem Typ irgendwie nicht so ganz. Tja, sie drehen sich dennoch um und entscheiden mal ein Gespräch anzufangen und Leiter hat einen bombastischen Plan. Er fängt irgendwas an von wegen, ja, ich bin hier mit dem Boot da, mit der guten Sybille. Die habe ich da vorne irgendwo festgemacht. Ich würde aber gerne im Hafen anlegen. Ist da denn was zu machen? Also Rob, ich weiß auch nicht, warum der Robber dann auf einmal der richtige Ansprechpartner für sowas sein soll. Robber sagt aber, ja, kannst du vergessen, Junge. Der Hafen ist voll, lehne ich ab. Und dann sagt so Leiter, und wie sieht's aus mit so ein bisschen Schmiergeld, 20, ein 20 auf die Kralle, dann machst du was draus. Ja, nee, geht auch nicht, da kann man wirklich gar nichts machen, aber der gute Robber gibt ihnen auch nicht wirklich das Gefühl, als hat er Bock auf sie, so. Leiter weist ihn dann darauf hin, dass er schon sehr unfreundlich ist und auch schlechte Manieren hat. Das ist natürlich super, wenn dich jemand gegenüber sitzt mit einer Waffe, und dass er wohl auch blind sein muss, wenn er diese Bill noch nirgends gesehen hat, was Robber nämlich behauptet, dass ihm Leiter irgendwas, das Blaue vom Himmel redet. Das findet Robber natürlich weniger geil, und langsam wandert die Mündung seines Gewehrs auf Bond und Leiter zu, die dann erstmal so ein bisschen baff sind. Die Sachlage entspannt sich dann kurzzeitig, als er sie doch wieder seitlich wegdreht, die Waffe. Dafür knallt er dann den nächstgelegenen Pelikan ab, der dann vom Himmel fliegt. Ja, und quittiert das Ganze irgendwie, nachdem Bond und Leiter sehr empört sind und wieder Mut gefasst haben und irgendwas von der Anzeige faseln. Auch wieder eine super dumme Aktion, wenn ich in so einer Situation stecke, dem zu sagen, ja Junge, ich zeig dich gleich an. Gerade eben werden sie fast über den Haufen geschossen, und dann sagen sie danach so, ja, finde ich nicht cool, dass du das gemacht hast, ich würde dich jetzt dann demnächst anzeigen. Ist vielleicht auch nicht das richtige Vorgehen, und ja, Robber seinerseits sagt dann so, ich gebe euch hier gleich Anzeige, ich mache gleich die Anzeige, verpisst euch von meinem Grundstück, sonst schmeiße ich euch selbst mit eigenen Händen runter, und Hausfriedensbruch, pipapo, das können wir auch noch alles anhängen. Ja, er hat sie so oder so eigentlich schon lange enttarnt, das gibt er ihnen auch noch mit auf den Weg, ihr seid einfach Bullen oder Schnüffler, ihr tragt eine Waffe, die leider irgendwie sichtbar war. Das müsst ihr auch mal üben, dann könnt ihr wiederkommen, dann können wir uns nochmal unterhalten. Aber vorerst, das müssen auch Leiter und Bond sich eingestehen, hat der gute Robber gewonnen. Sie sind sich aber einig darüber auf dem Rückweg dann, dass sie schon nochmal einen Besuch abstatten müssen. Es gibt ja vielleicht auch noch einen Hintereingang, da kann man es ja nochmal versuchen. Auf dem Rückweg ist dann Leiter plötzlich sehr interessiert an Solitär, hat Bond und sie bereits durchschaut. Ich dachte eigentlich, das war eh schon länger klar als Liebespaar davor entstehend, aber erst jetzt, ja, sagt er oder gibt er das zu erkennen und sagt so, ich habe ja die Zimmereinteilung nicht umsonst vorgeschlagen, und macht sich da so ein bisschen lustig über Bond, dass er ja auch noch Lippenstift am Ohr hätte und irgendwie wie das größte, ja, verknallte Dude durch die Gegend laufen würde, ein bisschen verblendet ist. Das fuckt Bond so ein bisschen ab, sie foppen sich dann gegenseitig noch ein bisschen weiter, bis sie wieder an ihrer Unterkunft ankommen, werden dann auch tatsächlich schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Es gab nämlich wohl eine Lieferung, wie ihnen die Rezeptionistin mitteilt, und beide so, Junge, was labert die? Wir haben überhaupt nichts bestellt, das muss ein Fehler gewesen sein. Sie checken gar nichts, ahnen dann aber schon ein bisschen was Schlimmeres. Und wie schlimm es wirklich ist, darfst du dann wieder in Kapitel 14 übernehmen. Ich würde mal sagen, der kleine Auszug zu Robber war halt hart unnötig am Ende. Er hätte fast aufs Maul bekommen, so. Aber wirklich schlauer sind sie nicht.
Sympathischer Dude auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Hochsympathisch, ja.
Ja, wie du schon sagst, irgendwie auch wieder nicht so ganz professionell, die ganze Nummer.
Gar nicht. Hey, null vorbereitet, ey. Wie kann ich denn, wenn ich doch davon ausgehe, dass da irgendwie was vielleicht nicht stimmt oder im Busch ist, wie kann ich denn da unvorbereitet hinfahren und sagen, so, ja, finde ich jetzt eine gute Idee? Ich glaube, das geht gut.
Ja, ist es in dem Fall nicht.
Ja, voll.
Genau, gut. Ich mache mal weiter mit Kapitel 14, hat bei mir den etwas unhandlichen Namen, etwas, das ihn gegessen hat, ist ihm nicht bekommen. Ein leeres Zimmer, eine verschwundene Solitär und ein Bond, der sich fragt, ob er besser Babysitter statt Geheimagent geworden wäre. Während die Besitzerin der Ferienanlage mehr schlecht als recht die Fassade wahrt und die beiden Spezialisten in der gesamten Anlage zu Persona non grata ernannt wurden, zieht sich die Schlinge von Mr. Big weiter zu. Doch das eigentliche Desaster kommt erst am nächsten Morgen. Ein falscher Arzt, ein mysteriöser Krankenwagen und ein Felix, der plötzlich um sein Leben kämpft. Die Behörden tappen im Dunkeln. James bleibt allein mit seinen Fragen und seiner Wut. Aber eins ist klar, das nächste Kapitel wird blutiger, bissiger und Bond hat längst einen Verdacht, wo der Hai begraben liegt. Schauen wir mal, was das so hergibt, unser schönes Kapitel. So, du hast gesagt, es kam eine Lieferung, irgendwie alles ein bisschen schwierig im Zimmer selbst. Also sie gehen in Solitärs Zimmer, weil sie natürlich, oder zumindest James, eine Ahnung hat, was passiert ist. Deutet nichts auf irgendeinen Kampf hin. James malt sich aus, wie zwei bewaffnete Männer die Tür aufgebrochen haben gewaltsam und Solitär mit Waffengewalt gezwungen haben, mitzukommen. Da wurde sie halt gefesselt und geknebelt und in die Transportbox geladen, die jetzt dafür, also auf dem Hinweg dafür genutzt wurde, eine Musikbox zu transportieren. um diese da eben so galant abzustellen.
Frag mich, wie groß diese Musikbox gewesen sein muss, dass sie Solitär nicht verstümmeln mussten, um sie in diesen Karton reinzukriegen. Also es muss ja ein Mordsvieh sein.
Ja, eine riesen Jukebox einfach, ja.
JBL.
James ärgert sich, dass er sie im Stich gelassen hat, ärgert sich auch selbst, dass er das im Gefühl hatte, dass irgendwas in die Hose geht. Jetzt hat er die Quittung bekommen und ist wieder mal entsetzt über Mr. Bigs Effizienz und Macht. Felix telefoniert indes mit der örtlichen Polizei, ruft da eine höchste Prio aus, dass alles, also dass nach der Frau gefahndet werden soll. Anschließend will er seinen Arbeitgeber noch kontaktieren. James hingegen soll mit der Besitzerin der Anlage mal sprechen, um mehr über die Täter rauszufinden, heißt optische Beschreibung.
Für mich übrigens an dieser Stelle Bond immer noch so maximal passiv. Leiter ist so der, der alles bestimmt, was gemacht wird, und er schickt ihn teilweise rum und sagt ihm so, Junge, du machst jetzt hier die Drecksarbeit und fragst mal bei der Rezeptionistin nach, ich zapfe mein Netzwerk an und so.
Du siehst das völlig falsch.
Völlig
Leiter, falsch. Leiter ordnet die Kernkompetenz.
Aber das steckt halt auch schon im Namen beim Leiter drin, ne? Der leitet halt.
Genau, und er weiß halt, hey, Kommunikation ist nicht James' beste Stärke, aber Frauen, Umgang mit Frauen, da glänzt der Mann.
Ja, egal welchen Alters, ja.
Ja, James soll bitte nur dabei aufpassen, die Nummern ein bisschen klein zu halten, damit keine Panik ausbricht. Solitär soll mit den Männern irgendwie abgehauen sein, durchgebrannt sein, was auch immer. Das kommt ein bisschen besser, als wenn hier eine Entführung stattgefunden hat. James denkt kurz drüber nach, ob das nicht vielleicht wirklich der Fall war, ob sie nicht die ganze Zeit ein falsches Spiel gespielt hat, findet dann aber sämtliche Utensilien noch von ihr vor Ort, inklusive einer versteckten Tasche mit den vorher besagten $5,000, die sie Mr. Big entwendet hat. Und die nimmt er sich jetzt erstmal vorsichtshalber an sich. Und falls sie doch getötet werden sollte, dann gibt er die ganz frech aus, um damit Mr. Big eins auszuwischen. So nämlich.
Krass.
Um 8 Uhr sind dann die Telefonate abgeschlossen. Für beide ist der Tag beendet. Sie gehen dann einen Drink zu sich nehmen und wollen noch das Abendessen genießen, werden aber von allen anderen Gästen beäugt wie Zootiere. Sie stellen sich die Frage, wer diese gefährlichen Leute sind, was hier um Gottes Willen passiert ist. So viel Tohuwabohu gab es hier seit Ewigkeiten nicht. Und zwischen den Kulissen springt dann auch noch diese Besitzerin der Anlage umher, die sich da Mühe gibt, den Schein zu wahren, aber dabei vollkommen hektisch und panisch wirkt. Schwierig. Also man findet einfach, die beiden Gäste passen nicht hier in das Ambiente und bekommen dann zum Essen auch noch als Quittung den wirklich schlechtesten Tisch, den es gab. Leiter versucht das Ganze mit guter Laune dann irgendwie zu begraben und sagt, ey, wenn heute ist der Tag der Tage, heute sollte man mal richtig einen hinter die Binde, uns einen richtig hinter die Binde kippen. Alternativ gäbe es auch ein Bingo-Turnier, könnten wir auch dran teilnehmen, wenn dir das lieber ist, alter Mann, dann ist das auch fein. James sagt, nee, Bingo, keine Lust, dann lieber doch trinken. Sie gehen ins Wohnzimmer und ja, trinken, schauen dabei aufs Meer, was auch immer. Als James dann genug hat, geht er ins Bett, denkt nochmal an Solitär und dann an den Robber. Dem Arsch wird er sich morgen krallen, bestimmt steckt er dahinter, und mit ordentlicher Wut im Bauch schläft er ein. Am nächsten Morgen wird er etwas zu spät für seinen Geschmack wach, denkt sich, ja, jetzt muss ich mich erstmal selbst geißeln, selbst bestrafen. Er geht unter die Dusche und ballert sich den härtesten Strahl, den die Dusche hergibt, in die Augen, in die geöffneten Augen, um mal wieder richtig klar zu kommen. Dann will er bei Felix gucken, wie der den Kater verkraftet hat. Doch keine Spur von ihm, weder im Bett noch irgendwo am Tisch. Also alles ist dunkel, Felix ist weg. James findet jedoch eine Nachricht. Felix hatte ähnliche Probleme wie James. Er konnte nicht richtig schlafen und ist um 5 Uhr selbst zur Fabrik aufgebrochen. Auch ihm kam das Timing sehr seltsam vor. Und mit dem Robber ist er sowieso nicht so ganz einig geworden. Wenn er bis 10 Uhr nicht zurück ist, dann soll James um Verstärkung rufen. Jetzt ist es irgendwie so 9 wahrscheinlich. James hat keinen Bock zu warten. Er macht sich dann selbst fertig, bestellt sich ein Taxi und will gerade los. Da bekommt er einen Anruf, nämlich aus dem Krankenhaus. Felix liegt hier, hat eine schwere Gehirnerschütterung. Es gab einen Autounfall mit Fahrerflucht. James soll unbedingt kommen. Felix möchte mit ihm sprechen. Ihm geht's aber soweit gut. Also, erster Herzinfarkt am Morgen. James macht sich auf zum Krankenhaus, was zufälligerweise sehr nah an der Fabrik oder an diesem Lagerhaus vom Robber liegt. Dort angekommen, fragte er am Empfang nach dem entsprechenden Arzt, der ihn kontaktiert hat. Doch die Dame am Empfang kann mit diesem Namen überhaupt nichts anfangen. Hier arbeitet kein Dr. Roberts und es gibt auch keinen Patienten namens Leiter hier und auch in der Notaufnahme ist nichts eingegangen. James bekommt innerlich Panik und verdammt diese dämliche, unfähige Frau, weil er immer noch denkt, die ist einfach zu dumm, ihren Job richtig zu machen und rückt mit der Sprache nicht raus. Doch auch der Anruf in der Notaufnahme, den sie dann tätigt, bringt keine neuen Erkenntnisse, also irgendwas stimmt hier nicht. James dreht dann ohne ein Wort der Dankbarkeit oder des Abschieds um, geht raus und steigt prompt ins nächste Taxi. James fährt zurück zur Anlage. Mr. Big hat nun Leiter in seiner Gewalt, stellt er fest, und damit auch mehr oder weniger das alte Mächteverhältnis kippt gerade extrem. Also James hatte ja das Gefühl, ich habe ihm seine Frau da geklaut, sind da am Arbeiten, wir haben rausgefunden, was mit dem Robber auf sich hat und. Also das Blatt sieht gut aus und Mr. Big zerpflückt es ihm nach und nach immer mehr. Irgendwas muss in James Abwesenheit in der Anlage passiert sein. Er kommt kaum an und schon wieder steht die Dame des Hotels oder der Anlage vor ihm und sagt, was ist denn da mit deinem Kollegen passiert? Hier war ein Krankenwagen, da war ein farbiger Pfleger oder was auch immer dabei, der sich super um ihn gekümmert hat. Der sieht ja ganz, ganz schlimm aus, aber er ist jetzt in seiner Hütte und er soll ganz viel Ruhe haben.
Dafür wird man in der Regel auch heimgebracht, da würde ich ja nicht mich schon wundern, wenn der so übel zugerichtet ist. Da, in der Regel wird man dann zu Hause abgelegt und sich selber überlassen.
Mhm. So ungefähr. James sprintet zum Haus. Unter endlosen Laken und Binden findet er einen komplett zerfleischten Leiter, der auch nicht ansprechbar wirklich ist. Der Atem ist auch sehr flach. Er findet aber ein Papierstück im Mund seines Freundes. Und James ruft sofort in Tampa an. Die brauchen ein bisschen, um zu begreifen, wie ernst die Lage ist. Das kriegt James dann aber doch vermittelt. Und innerhalb kürzester Zeit sind die dann da. Auf dem Zettel steht, etwas, das ihn gegessen hat, ist ihm nicht bekommen. Und wir haben noch weitere Scherze der Art auf Lager. Also eine ganz klare Drohung. James ist wirklich jetzt mittlerweile fix und fertig. Das setzt ihm alles sehr zu. Er zwingt sich dann auch, Leiter ein wenig auszuwickeln, um sicherzugehen, dass er es wirklich ist. Und stellt währenddessen fest, irgendwie riecht er nach, oder die Haut macht anscheinend, als wäre im Salzwasser gelegen. Und James denkt an die alten Abenteuer, die sie zusammen erlebt haben, und wie oft er ihn gerettet hat. Und betet dafür, dass er wiederhergestellt werden kann und optisch einigermaßen so aussehen kann wie früher. Also der muss wirklich, wirklich schlimm aussehen. Dann trifft die, in Anführungsstrichen, Verstärkung ein. Es wird eine Streife zum Robber geschickt, um das Lagerhaus zu durchsuchen. Und ein Arzt schaut nach Felix. Der kommt dann irgendwann etwas ernüchtert in das Wohnzimmer zu den anderen und sagt, ja, Überlebenschance ehrlicherweise 50-50. Sieht schwierig aus. Er wurde sehr übel zugerichtet. Ihm fehlt ein kompletter Arm und ein Teil vom Bein. Er hat jede Menge Bissspuren, die nach einem großen Tier aussehen. Weiteres könnte man jetzt aber auf den ersten Blick nicht sagen. Dafür müsste man ins Krankenhaus, um mehr rauszufinden. Also wirklich schlimme Situation. Alle möglichen Instanzen rufen an, wollen wissen, was um Gottes Willen in Florida los ist. Doch James sagt, die sollen sich alle da raushalten, das FBI hat den Vorrang und dann ist gut. Die Durchsuchung der Lagerhalle hat natürlich nichts ergeben und auch der Robber sowie zwei Angestellte durften relativ schnell bei der Befragung gehen, aufgrund von Alibis und guten Anwälten. Es wird auch keine Anklage und weißt erhoben.
Was geil war, bei mir wurde im Buch geschrieben, die Alibis waren so solide wie das Empire State Building, wo ich mir gedacht habe, schwierige Aussage mit der heutigen Kenntnisstand. Das war ein hinkender Vergleich. So. Aber gut. Musste ich, auch wenn es nicht schön ist, so ein bisschen schmunzeln, weil es halt zu dem Zeitpunkt, ja, ist halt einfach so komplett Bullshit, wenn du es heute liest. So. Also schmunzeln ist das falsche Wort. Ist irgendwie so, es war so absurd.
Also da passiert gar nichts, liegen keine Beweise vor, die können gehen. Lediglich Leiters Auto wurde nahe der Lagerhalle gefunden, ist auch voll mit Fingerabdrücken, aber keiner passt zu den drei Verdächtigen. Der Fall hat nun erneut oberste Priorität und auch die lokale Polizei wird einbezogen. Um 3 Uhr wird Felix mit dem Polizeikrankenwagen dann abgeholt. James sagt zu, mit den Detektiven in Austausch zu bleiben und bekommt auch Felix Wagen als Transportmöglichkeit. Als sie dann alle weg sind, isst James erstmal und trinkt was und versucht wieder klarzukommen. Und dann kommt noch ein entscheidender Anruf von Leiters Vorgesetzten, der CIA. James soll morgen direkt nach Jamaika fliegen. Daraufhin hat sich die CIA und der MI6 verständigt. Weiterhin seien Mr. Big und Solitaire nach Kuba aufgebrochen. Sie haben ein extrem kleines Charterunternehmen genommen. Da war das FBI mal wieder zu doof, das wahrzunehmen. Aber die CIA hat es sofort erkannt, als sie dann gelandet sind, hat ein Kontaktmann ja Bescheid gegeben. Und ja, es wird dann noch irgendwie James sein Beileid ausgesprochen für Felix und man drückt ihm die Daumen, wie auch immer. James, aus irgendeinem Grund, also wir haben gar keine Überleitung, tätigt James einen Anruf nach Miami zu einem bekannten Aquaristen und fragt nach, wo man denn eigentlich lebende Haie für Zierlagunen kaufen kann. Und er bekommt die Antwort, er sitzt quasi schon direkt an der Quelle. Also bei ihm vor Ort gäbe es da jemanden, eine etwas ominöse Firma, die machen das. Also da kriegt man ohne Probleme weiße Haie, Hammerhaie, was auch immer du willst, Tigerhaie, gar kein Problem. Und das ist die Antwort, die sich James erhofft hat. Daraufhin legt er auf, reinigt seine Waffe und wartet auf die Nacht.
Absolut. Ja, der Riesenwurm, der verkauft schon alles, was man so haben will. Und wie praktisch, dass er auch noch davor sitzt quasi. Mal sehen, was Kapitel 15 so bereithält. Es ist soweit. Bond nimmt ab sofort die Dinge selbst in die Hand. Wie gut das für seine Widersacher in der Regel ausgeht, dürfte hinlänglich bekannt sein. Tja, was soll ich sagen? Bei Bonds Besuch im nahegelegenen Sea Life wird's gleich unschön. Zwischen ihm und seinem Ziel der tödlichste aller Insassen. Doch nur kurz flammt die Überzeugung auf, ihn aufhalten zu können, denn ein Kenner wie Bond hält man nicht so einfach auf. Doch ein Messer oder Kugeln reichen diesmal nicht aus. Eine letzte Exit-Strategie muss her und Bond hat, wie immer, einen Plan. Gegen 6 Uhr abends macht er sich auf den Weg und verlässt seine Unterkunft. Ich habe mich noch kurz gefragt, so ihm wurden ja 2 Leute als Unterstützung versprochen, so was die halt dann denken, wenn sie da ankommen, aber die waren irgendwie gar nicht mehr Thema. Genau, macht sich dann auf den Weg. Leiterswagen auch noch, also der kann irgendwie auch nicht zu kaputt gewesen sein. Rezeptionistin, natürlich super froh, ihn los zu sein, viel zu viel Unruhe gewesen. Genau, und er tingelt noch ein bisschen durch die Stadt, macht gemächlich ein paar Besorgungen in einem Eisenwarengeschäft. Es bleibt alles so ein bisschen unklar, was er eigentlich macht. Ja, wird eben nur von Besorgungen und von einem Abendessen, um sich noch ein bisschen Mut anzuessen oder anzutrinken auch, gesprochen. Und dann fährt er in einem großen Bogen um die Stadt drumherum, um aus einer anderen Richtung dann auf dieses Lagerhaus Ouroboros, wie auch immer, da zuzufahren. Ja, er hat davor ein paar Annahmen getroffen, welche Gegebenheiten ihn vor Ort erwarten werden oder wie die Gegebenheiten sind. Ist von einem Glasdach für viel Tageslicht ausgegangen, weil er sagt, ja, die ganzen Wasserviecher da, die brauchen ja auch Wärme. Das ist ja praktisch, wenn man dann die Sonne gleich reinlässt, dass sich das Wasser aufwärmt und so weiter und so fort. Außerdem gibt es eine Entlüftungsanlage, wie er erhofft hat, und natürlich auch die Wärmepumpen, die nachts die Wassertemperatur hochhalten. Ja, in keinem dieser Punkte wird er natürlich enttäuscht. Es gibt zu allem Überfluss auch ein Hintereingang, aber der scheint so fest zu verriegelt zu sein, dass er sagt, so Junge, das gebe ich mir nicht, dabei wissen sofort alle, dass ich da bin, ich habe ja mein Equipment eingekauft. Bis auf einen LKW-Reifen, den er anscheinend unbedingt braucht, um irgendwie eine Etage höher zu kommen, aber doch nicht bis ganz hoch in diese Lagerhalle. Ich habe es nicht ganz verstanden, die hat glaube ich mehrere Stockwerke, oben drüber sind wie so Wohneinheiten mit offenen Fenstern. Und drunter ist eine Glasfassade, also eigentlich gar kein Glasdach, sondern eher eine Seitenwand. Und an der macht er sich jetzt zu schaffen, aber nicht auf normaler Gesichtshöhe, sondern er muss da irgendwie noch hochsteigen auf irgendeinen LKW-Reifen. Fängt dann an mit einem Glasschneider, den er sich aus irgendwas zusammengebastelt hat, an der Südwand sich zu schaffen zu machen, behält durch diese Glasfassade den Innenraum aber immer im Auge. Der ist zum Glück mondbeschienen, das heißt, innen drin sieht er, wenn jemand kommen sollte, kann er sich noch vielleicht rechtzeitig die Biege machen. Sieht außerdem viele große Pools, manche sind ein bisschen erleuchtet, manche weniger, und eben, wie gesagt, über ihm ein offenes Fenster von irgendeinem Wohnbürogebäude. Aber er hat Glück, dass die ganzen Warmwasserpumpen für die Nacht alle relativ laut kreischen oder relativ lautes Geräusch machen, sodass er erstmal geschützt ist vor ja, verschiedenen Geräuschen, die er verursacht. Und ja, während er sich da versucht, Zutritt zu verschaffen, macht er sich natürlich auch Gedanken über die Bewohner dieser Becken, die er da unten sieht, und denkt sich so, jo, reinfallen muss heute vielleicht nicht sein. Sind jetzt vielleicht nicht die allerliebsten Zeitgenossen. Nach 15 Minuten kann er tatsächlich das Glas rausnehmen, hat sich noch irgendein Kleber oder sowas besorgt, dass er die Glasscheibe vorher quasi sich wie so ein Griff angeklebt hat und die dann rausnehmen kann. Klettert sockig rein. Warum ist so halb klar? Vielleicht, um das Glas nicht weiter kaputt zu machen. Und zum Glück stehen hinter diesen Regalen dann, hinter diesen Glaswänden Regale, auf die er dann draufsteigen kann. Da ist irgendwie auch alles voll mit Muscheln. Warum auch immer die auf dem Trockenen liegen. Vielleicht tote, ich weiß es nicht, oder leere Muscheln. Und drinnen ist nach wie vor nichts zu hören. Das heißt, die in seinem Hemd mitgenommenen Schuhe lässt er erstmal auf dem Regal. Kann ja sein, dass sie nachher nochmal eine praktische Waffe werden. Und dann schleicht er sich mit einer kleinen Taschenlampe zwischen diesen Becken hindurch, ist offensichtlich auf der Suche nach irgendwas Bestimmten und hat dabei eben auch die Chance, die ganzen Fische, die da drin sind, zu begutachten. Einer quasi giftiger als der andere, sind jetzt nicht die allerfeinsten Artgenossen. Schönheit ist auch anders. Und recht bald kommt er dann zu einem dieser Becken oder ja Aquarien, wie auch immer, auf dem er den Namen des Fisches schon mal irgendwo in New York in irgendwelchen Akten gelesen hatte, nämlich der Skorpionfisch, und er weiß, hier bin ich richtig. Und er ja, macht da auch gar nicht langes Aufheben, der Fisch ist hochgiftig. Das heißt, schon bei bloßer Berührung würde Bond quasi draufgehen oder bräuchte zumindest relativ zeitnah ein Gegengift. Das heißt, einmal schnell in die Brusttasche gegriffen, Messer gezückt, blitzschnell dem Fisch das Hirn zerballert, raus auf den Boden. Und fertig, aus ist die Sache. Also eine ganz einfache, unschöne Sache. Es juckt ihn dann auch nicht groß, dass der Fisch da irgendwie draußen auf dem Trockenen noch hin und her zappelt und mit halb geöffnetem Hirn da vor sich hin schwimmt, zappelt, was auch immer. Ja, gibt dem Ganzen dann den Rest. Und dann beginnt er in diesem Becken, die hüfthoch mit Schlamm gefüllt sind, zu buddeln irgendwie. Er sucht da was und kommt auch relativ schnell dann zu seinem Ziel, nämlich die ominösen Münzen, die er darunter auch die ganze Zeit vermutet hat. Er vermutet, dass die auch in allen anderen Becken sind, und natürlich war Mr. Big bzw. sein Handlanger Robber so clever, jedes Becken mit giftigen Fischen zu bestücken, weil, ja, sind wir ehrlich, keiner von Zoll hat Bock, sich da die Hände schmutzig zu machen, da reinzuschauen, und keiner würde da drunter irgendwelche Münzen oder sonstige versteckte Sachen erwarten. Er tippt, dass pro Becken irgendwie um die 1000 Münzen drin sein müssen in einem Wert von $10,000 bis $20,000 und schätzt den Gesamtwert der Lagerhalle irgendwie auf $150,000, ja, was ein ganz ordentliches Sümmchen ist. Und er tippt eben auch, dass demnächst der Lastwagen oder wieder irgendwie ein Lastwagen kommt, der eine Ladung abholt, und unterwegs kippen sie halt die Fische irgendwo weg, sodass dann die verschiedenen Münzen frei zugänglich sind und über Agenten eben in Umlauf gebracht werden können. Und er ist einmal mehr überzeugt, Mr. Biggs' Pläne sind schon echt geil und gut ausgearbeitet. Das beeindruckt. Noch während er den Fisch dann eben ganz erledigt, den hat er noch ein bisschen da zappeln lassen, sich erstmal da ein bisschen rumgebuddelt, wird er aber dann ertappt. Er wollte nämlich das Ganze wieder zuschütten auch, dass man nicht sieht, dass er irgendwie herausgefunden hat, was da ist. Bringt aber nichts mehr, denn alle Lichter in dieser Lagerhalle gehen an. Er war wohl, keine Ahnung, doch zu laut oder irgendeine Wache hat was gemerkt. Und es heißt eben, Hände hoch, so, bleib mal stehen, kannst eh nichts mehr machen, du bist hier umzingelt. Ist jetzt nicht das, was Bond hören will. Er entscheidet sich auch dagegen, verpisst sich. Also diese, ich dachte erst, die werden in den Boden eingelassen, aber diese Aquarien stehen irgendwie so auf so Holzerhöhungen. Und er schlittert unter dem nächsten Glasbecken dann irgendwie hindurch und kann sich erstmal vor den Schüssen, die dann abgesetzt werden, retten. Dabei erkennt er auch, während er sich hinten rüberkippen lässt, dass er von The Robber verfolgt wird, also den erkennt er im Licht. Und alles um ihn herum geht zu Bruch. Das heißt, er wird nicht getroffen, aber ja, hat jetzt auch nicht die beste Verhandlungsposition und weiß halt zudem, dadurch, dass diese ganzen Becken erhöht stehen, dass man unter diesen Becken seine Füße sehen kann. In welchen Gängen, also es sind wohl endlose Gänge von so Becken, wo er sich halt bewegt, sieht man dadurch halt ganz gut, und man könnte halt theoretisch auch auf seine Beine schießen. Das ist natürlich so mittelmäßig geil, weiß auch noch nicht, wie er sich schützen soll. Aber natürlich bleibt er nicht untätig und versucht sich irgendwie zu retten. Das Dumme ist natürlich nur, der Weg zu seinem Eingang, wo er sich Zutritt verschafft hat, ist halt leider verstellt. Also entscheidet er sich erstmal zurückzuschießen auf die Distanz und eigentlich ja auch mit einer verletzten Hand, die übrigens gar kein Thema mehr ist. Ja, sagt er sich so, die Erfolgschancen sind nicht so groß, hat dann auch schnell quasi alle seine Patronen verballert. Der Robber scheint aber irgendwie Munition unfassbarer Menge zu haben, kann 10.000 Mal nachladen und Bond befürchtet, dass er gerade eigentlich so ein bisschen am Verlieren ist. Selbst hat er nur noch 2 Schuss, versucht sich dann irgendwo zu verbarrikadieren, weil auch das Bewerfen mit Muscheln irgendwie nicht so den erwünschten Effekt hat, ist vielleicht auch ein bisschen ein Ungleichgewicht, wenn einer schießt und der andere irgendwie Muscheln hat, um sich zu verteidigen. Ja, und nachdem er um den Robber herum irgendwie ein paar Sachen zerschossen hat, kommt ihm dann die Idee, als er nur noch 2 Patronen hat, dass er ja die Lampen ausschießen könnte, merkt dann aber auch bei 20 Lampen, dass das vielleicht ein bisschen wenig Effekt hat mit 2 Kugeln und entscheidet sich, seinen letzten Trumpf zu ziehen. Eines der halbvollen und angeschossenen Glasbecken stößt er dann nämlich zu Boden von dieser Erhöhung und hat dann eben auch noch schnell seine Schuhe geholt, die er da als Notlösung irgendwo an diesem Regal abgestellt hat, springt dann auf dieses Holzgestell und weiß so, dass The Robber ihn nur nicht mehr sehen kann. Also er kann keine Beine sehen, zwischen ihm sind noch einige weitere Glasbecken, er ist da eigentlich ganz gut gedeckt und die Schießerei hört auch erstmal auf, aber The Robber fordert ihn auf, herauszukommen und genau darauf hat Bond eben schon gewartet und Robber wiederum sagt, ja, ich habe auch auf dich gewartet, wir sollten mal miteinander ein bisschen quatschen. Ja, Bond mimt dann den Getroffenen, sagt so, oh, du hast mich am Knöchel unten erwischt, mir bleibt eh gar nichts anderes übrig, als hier rauszukommen. Er soll natürlich seine Waffe in den Mittelgang werfen, das macht er dann auch und dann humpelt er irgendwie Robber so ein bisschen entgegen. Der ist durchaus auch ein bisschen mitgenommen vom Kampf, hat die ein oder andere Glasscherbe und Schnittwunden im Gesicht oder auch woanders am Körper und ist klitschnass und durchgeschwitzt. Das heißt, Bond hat ihm schon ein bisschen was abverlangt. Trotzdem ist natürlich Robber gerade deutlich in der besseren Position, schiebt sich immer näher an Bond ran, die Waffe im Anschlag, bleibt dann in sicherem Abstand vor Bond stehen, sagt so, nimm mal die Hände hier auch noch ein bisschen höher und fummelt dabei mit seinem Fuß irgendwo im Boden rum und Bond so checkt halt so gar nicht, was er da gerade macht. Wie gesagt, ist jetzt nicht in der besten Position, hört dann irgendwie auch ein Klicken und weiß sofort eigentlich, was mit Leiter passiert sein muss, dass er an einer ähnlich ungünstigen Stelle stand und merkt auch, so langsam sollte er sich vielleicht retten und wirklich mal seinen Plan, den er jetzt noch als letzte Exit-Strategie quasi hat, mal umsetzen. Sagt so, er müsse sich wegen seinem Bein hinsetzen. Hat Robert natürlich weniger Bock drauf. Sagt, kannst du später machen, wenn ich dir das Gehirn weggeblasen habe, ist noch genug Zeit zum Hinlegen. Vorher beantwortest du mir lieber mal ein paar Fragen. Und ja, Bond hat damit gerechnet, dass es so irgendwie verlaufen wird, lässt eine dieser Goldmünzen, die er vorhin ausgegraben hat, aus den Böcken zu Boden fallen, was als super Mini-Ablenkung wirkt und versenkt dann seinen Fuß mit dem Schuh mittlerweile, den er wieder anhabt. Und wir erinnern uns, der hatte Stahlkappen in seinen Schuhen drin. Die haut er dann dem Gegner um die Ohren. Es entwickelt sich irgendwie ein kleiner Kampf. Er kriegt eine Tracht Prügel mit dem Gewehr ein, kann aber noch weiter seine vorteilhafte Position ausbauen, bis er Robber dann eben zu Boden stößt. Der taumelt, kriegt nochmal irgendwie einen Tritt mit den Stahlkappen auf die Kniescheibe und fällt dann zu Boden, der plötzlich unter ihm nachgibt. Und Robber hängt irgendwie zappelnd über dem offenen Meer, das sich unter dieser Lagerhalle eben auftut. Und ja, muss tatsächlich irgendwie durch diesen Hebel beeinflusst worden sein, dass sich da so eine Fallklappe auftut. Ja, Bond tritt an die Kante, ist erstmal nichts groß zu sehen, außer ein schreiender Robber, der irgendwie gern geholfen haben würde. Er hört, dass sich unten im Wasser irgendwie was Größeres bewegt und tippt da drauf, dass dort irgendwie halt einer von diesen Hammer- oder Tigerhaien unterwegs ist und dass der wahrscheinlich auch Leiter angegriffen hat oder dass Leiter dieses Schicksal ebenfalls erlitten hat. Robber fleht ihn an, von wegen, ja, ich brauche mal hier Hilfe, kannst mich nicht wieder rausziehen, ich sag dir auch alles, was du willst. Und Bond, okay, dann legen wir gleich mal los. Dann gibt mir noch mal ein bisschen Auskunft zu Solitär und vielleicht auch noch, was mit Leiter so passiert ist. Solitär wurde irgendwie von 2 Männern mitgenommen aus Temper, dem Butch und Deliver. Ja, auf Auftrag von Mr. Big, Surprise, hätte man sich jetzt auch vielleicht so zusammenreimen können. Und Leiter, ja, das ist eh eine Flachpfeife, der ist selber schuld. Was macht der hier in der Nacht dumm rum? hat irgendwie versucht, Robert zu überreden, dass, oder hat ihn aus dem Bett geholt, von wegen, ja, deine Halle brennt, wir müssen da mal reinschauen, dass da nichts passiert. Das hat Robert natürlich durchschaut und ja, das mit der Klappe war aber dann ein Unfall, so schlimm sollte es eigentlich nicht ausgehen. Bond denkt sich so, Junge, der labert mich nur voll, und überlegt sich gerade so, soll ich den jetzt da durchfallen lassen, einfach, weil Robert kann sich auch langsam nicht mehr so richtig halten. Und wie er da so überlegt, wird ihm die Entscheidung dann auch abgenommen. Robert macht den Abgang und segelt zu den Haien runter. Bond versucht im Anschluss die grausige Vorstellung irgendwie so ein bisschen zu verdrängen und macht einfach die Luke zu. Also er schützt sich da selber so ein bisschen, kann sich aber ganz gut vorstellen, was da abgeht, und macht sich dann von dem Schlachtfeld, ja, das verlässt er dann, nimmt seine Beretta mit, versucht ein bisschen nochmal zu vertuschen, dass er das Geheimnis gelüftet hat, weil er sich sicher ist, dass da nochmal ein paar Leute von Mr. Big die Tage vorbeischauen werden, und lässt das Ganze dann irgendwie so ein bisschen aussehen wie so ein Kampf, den Robert halt verloren hat. Mal gewinnt man, mal verliert man. Genau, und das war es dann auch mit Kapitel 15. Kleiner Cliffhanger wahrscheinlich so jetzt zu enden. Andererseits die spannenden Auseinandersetzungen haben wir mitgekriegt. Mal sehen, ich denke, der nächste Step ist ja schon ausgemacht. Es wird Richtung Kuba gehen oder Jamaika, Kuba.
Jamaika sollte James fliegen, ja.
Genau, aber in Kuba sind die anderen zwei, auf die er es ja eigentlich abgesehen hat, Mr. Big und Solitaire. Ich bin gespannt, genau, tatsächlich, wie es zusammenkommt. Wir sind ja doch ein bisschen weg vom Film. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber die ganzen Sachen, auch The Robber, kommt mir aus dem Film nicht so richtig bekannt vor.
Nee. Tatsächlich ist in meiner Ausgabe James auch am Ende ausgetickt und hat den Robber reingetreten in die...
Echt?
In die,
ja. Okay. Ah ja,
weil,
spannend.
Weil er so angepisst war von den Lügengeschichten, ja, und dann sich gerade an Felix momentanen Zustand erinnert hat, und dann hat ihn die blinde Wut gepackt und er hat ihn mehrmals getreten, sodass er dann wirklich reingerutscht ist.
Okay, ja. Nee, bei mir steht da so, ja, die Wut macht sich breit, er denkt sich da auch, also, was für ein Wichser, der hat mich dahin sorry für den Ausdruck, aber der hat mich dahin gelotst, oder beziehungsweise den Leiter dahin gelotst, das geht gar nicht. Eigentlich sollte ich ihm den Rest verpassen, und bevor er aber zutreten kann oder bevor er sagt, so, ha, kann ich ihn doch nochmal für irgendwas gebrauchen, macht er einen Abgang von selber, weil er halt seine Kraft irgendwie am Ende ist. Die kleinen, feinen Unterschiede zwischen unserem Billo und Vollversion.
Was auch auffällig ist, James ist gut gestartet in die heutige 5 Kapitel, hatte ein gutes Tag-Team, beziehungsweise Tag-Team, ein gutes Team von insgesamt drei Personen, war gut aufgestellt, hat dem Mr. Big da das ein oder andere Schnippchen geschlagen, und jetzt am Ende sieht schlecht aus von dem Team, ist jetzt nur noch ein Duo, nicht mal mehr ein Duo übrig, er ist jetzt wieder Alleinkämpfer.
Ja.
Single-Player-Mode. Solitärs Zustand unbekannt, Felix Zustand kritisch. Also die Runde geht eher an Mr. Big, auch wenn er jetzt am Ende da nochmal einen Kollateralschaden mitnehmen konnte.
Ja. Aber ja, er wird jetzt vermutlich mehr oder minder auf sich allein gestellt sein. Davon gehe ich tatsächlich auch stark aus. Aber das macht ihn dann vielleicht mal wieder ein bisschen aktiver. Wie gesagt, zuletzt hatte ich das Gefühl, er ist auch ein bisschen passiv. Er hätte da an der einen oder anderen Stelle vielleicht schon mal früher ein bisschen mehr Einsatz bringen sollen, so wie er es jetzt bei Robert gemacht hat. Er kann es ja anscheinend.
Und Mr. Big auch dezent übermächtig. Also der kontrolliert ja wirklich das ganze Land ohne Probleme.
Voll. Ja, und auch immer nur, aber Dunkelhäutige natürlich. Aber die gehorchen ihm alle, weil er ist der Voodoo-King, und das reicht allein als Aura. Aura plus 5000, würde ich sagen.
Mindestens. Ja, spannend. Also James jetzt nochmal mit einem kleinen Ausrufezeichen am Ende des Kapitels, aber wie du gesagt hast, noch relativ offen gehalten. Wir wissen, er wird jetzt wieder fliegen, weiterreisen und allzu viele Kapitel sind es ja auch nicht mehr, also irgendwann wird es unweigerlich in den Showdown übergehen.
Ich denke auch. Keine 10 Kapitel mehr.
Und was mit Felix passiert ist, ja auch, nicht ungewiss, wir wissen ja aus beispielsweise Goldfinger, dass er dann irgendwann einen Haken hat und ein bisschen gehandicapt ist, aber dass das grundsätzlich überleben wird. Aber so wie es jetzt hier geschildert wird, ja, schon kritisch, wirklich kritisch. Ja,
total. Also ich gebe dir recht, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber der hat sein Lieblingsteam schon schnell minimiert. Vielleicht war das ja der Absicht, vielleicht wollte er lieber allein alles machen.
Vielleicht.
Aber kam schon hoppla die Hopp, dass da auf einmal aus 3 ein Mann wurde.
Gut, ich denke, das war's erstmal zu diesem 5 heutigen Kapiteln. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann einfach in 2 Wochen wieder reinhören. Dann kommen wir so langsam Richtung Ende. Zumindest die nächsten 5 Kapitel sind dann auch in Planung. Aber wir sind ja noch nicht am Ende der Episode angekommen, sondern du darfst jetzt wieder glänzen. It's time to shine. Es ist Quizzeit. Und du hast auch gar nicht mehr so viel Auswahl, weil du schon ordentlich was abgeackert hast. Es ist heute recht übersichtlich. Du hast eine 50-50-Entscheidung. Möchtest du dich lieber einer Filmfrage widmen oder einer Auftragsfrage und damit hoffentlich einen Punkt einstreichen?
Ich wollte gerade sagen, ich hoffe bei beiden, dass ich es noch besser weiß als die anderen Kategorien. Ich würde heute mal mit der Filmfrage gehen.
Sehr gute
Wahl. Auftrag machen wir dann in dem letzten oder in der nächsten.
Gut. Also, Filmfrage bezieht sich auch logischerweise auf den Film, nicht auf die Bücher. Die Frage lautet, wie heißt nochmal die Restaurant- oder Barkette von Mr. Big?
Oh, ja. Jetzt muss ich nur in die richtige Reihenfolge bringen. Soul war auf jeden Fall drin.
Das ist korrekt.
Aha. Doch. Fillet of Soul. Müsste das gewesen sein.
Sehr gut, sehr gut.
Das war doch mal gut, dass ich mir das aufgespart habe.
Das ist ohne Hilfe, ohne alles.
Es gibt 2 Punkte natürlich dann.
Wunderbar, träum weiter. Träum weiter, Malfoy.
Du hast mir ja zuletzt schon ein bisschen was geschenkt, insofern
genau. Will
ich da mal nicht so sein.
Ich wollte sagen, reicht man dir den kleinen Finger, willst du gleich die ganze Hand. Damit stehst du von 5 Fragen bei 4 gnädigen Punkten, also 2x einen halben, 3 vollwertige.
Ja, vielleicht können wir am Ende die halben noch abziehen und es ist trotzdem noch eine positive Bilanz, wenn ich nächste Woche nochmal in 2
Performst,
Wochen noch mal perform, ja.
Dann würde ich aber gerne nochmal eine alte Frage wieder aufwickeln, weil die hatte sehr gut dazu gefasst. Wo waren nochmal die Standorte vom Fillet of Soul?
Ein Standort war in Harlem und der andere, das ist schwierig tatsächlich. Wo war denn das? Es war doch, kriege ich nicht mehr zusammen. War in...
Nicht New York, aber New ist im Namen drin.
Boah.
Da waren die Paraden, also diese Leichenparaden, wo
dann... Genau, die Szene habe ich noch im Kopf, aber... Kriegst es tatsächlich nicht mehr zusammen aus dem Film raus.
Okay, dann würde ich lösen, es ist New Orleans. Also da
sieht es. Ja, gut, der Hinweis mit New war eigentlich gar nicht so schlecht, hätte man drauf kommen können, aber ich hätte es nicht mehr gewusst aus dem Film raus. Tatsächlich. Ja. Das ist spannend, ja.
Aber das war ja nur eine Zusatzfrage.
Ja, ich weiß aber auch gar nicht. Doch, stand. Ich weiß es wieder. Es stand drin geschrieben im Film als Unterschrift, dass man sich in New Orleans befindet. Weil ich habe mich gerade gefragt, ob die Städte groß thematisiert wurden. Aber doch, ja, stand zumindest als Bildunterschrift. Hätte aber auch meines Erachtens so im Rückblick jede beliebige Stadt so gesehen sein können. Aber es steht halt da. Insofern hätte man es beantworten können. Komme ich nicht raus aus der Nummer.
Nun gut. So, liebe Freunde und Freundinnen der guten Unterhaltungskunst. Damit sind wir jetzt nun wirklich wieder am Ende unserer Ausgabe angelangt. Wir hoffen natürlich, wir konnten euch etwas verzaubern, etwas in den Bann von James Bond ziehen oder zumindest euch inhaltlich ein bisschen weiterbringen mit Witz und Charisma, den wir teilweise versprühen zumindest. Aber nichtsdestotrotz, ihr wollt jetzt ja sicher wissen, wie die ganze Nummer ausgeht, deswegen bleibt auch in den nächsten Wochen dran. Ja, die nächste große Folge steht an, die nächste Sonderfolge steht dann auch demnächst wieder an. Also es geht nicht an Material, es fehlt nicht an Material, es mangelt nicht. Ihr müsst einfach nur dabei bleiben und bekommt alles, was ihr wissen wollt, rund um Bond und Co.
Ganz genau. Wunderbare Abschlussworte, da will ich das gar nicht noch lang in die Länge ziehen. Hat wie immer Spaß gemacht. Ich freue mich auf in 2 Wochen. Ich freue mich auch auf unsere zwischendurch immer mal wieder Kurzfolge. Du hast es angeteasert. Bleibt gerne dabei. Wir freuen uns auch wieder, wenn ihr auch das nächste Mal einschaltet. Und ich fand, diesmal waren die Kapitel nicht zu leer. Ich hoffe, so geht's weiter. Ein bisschen Action war ja auch schon geboten. Das sollte doch hoffentlich mehr werden am Ende. Bis dahin, gute Zeit und danke dir. Bis zum nächsten Mal, mein Lieber.
Habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.